Text zu dieser Predigt werde ich euch kurz vorlesen. Er steht im 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden.
Ich habe mich ganz fest auf euch gefreut und es ist ganz, ganz schön, dass ihr alle hier seid. Und ich hoffe, dass Gott diese Zeit ganz, ganz fest segnen wird. Und ich bin wirklich guter Hoffnung, dass er diese Zeit reichlich segnen wird. Wir schreiben das Jahr 2002. Der Ersatztorwart verletzt sich. 21 Jahre ist er alt, der Ersatzgoalie. Und mit einigen Glanzparaden verhilft er Real Madrid zum Sieg der Champions League. Iker Casillas Fernandez ist sein Name. Unerwartet wird Spanien 2008 Welt-Europameister. Iker Casillas, bereits Captain der spanischen Nationalmannschaft, stemmt den Pokal in die Höhe. 2010 WM in Südafrika. Spanien startet mit einer Niederlage ins Turnier. In der Vorrunde werden Chile und Honduras besiegt. Nachher werden Portugal und Paraguay werden nachher aus dem Turnier eliminiert. Und ein 1:0 gegen Deutschland verhilft Spanien zum Einzug ins Finale. Holland wartet dort. Auch Holland wird bezwungen. Iker Casillas bleibt unbezwungen in allen Finalspielen. Spanien ist Weltmeister. Iker Casillas stemmt den WM-Pokal in die Höhe. Tränen fließen. Was für ein Höhepunkt. Die Welt feiert Spanien und ihren phänomenalen Torhüter. Auch Britta feiert Iker Casillas. Seit ihrer Kindheit ist sie ein Fußballfan, in den Vororten von Johannesburg aufgewachsen. Die Fußballweltmeisterschaft kommt nach Afrika, nach Südafrika, nach Johannesburg. Einmal so ein Spiel zu sehen, das wäre doch was. In bescheidenen Verhältnissen ist sie aufgewachsen. 4 Kinder hat sie, ihr Mann verfügt über ein kleines Einkommen. Vor der WM-Endrunde geht Britta immer wieder beim Stadion vorbei. Sie hofft auf eine Preisreduktion der Tickets. $20 sind zu viel für sie. Es gibt keine Reduktion. Trotz leeren Plätzen, die Einheimischen gerne eingenommen hätten, bleiben die Stadien zum Teil etwas leer. Leider kann sie das Spiel nur am kleinen Bildschirm verfolgen. Auch sie feiert Spanien und ihren Torwart. Das Gericht tagt im Himmel, Bücher werden geöffnet. Iker Casillas ist an der Reihe. Gefeiert, bejubelt, angesehen, ein reicher und schöner Mann. Was hat er aus dem ihm anvertrauten Talenten gemacht? Er hätte viel zur Ehre Gottes tun können, zum Wohle der Menschen. Ein Großteil seines jungen Lebens hat er Leder berührt. Stundenlang, tagelang war es die Hauptaufgabe in seinem Leben, ein paar hundert Gramm Leder, genannt Fußball, aufzuhalten. Für nichts und wieder nichts. Millionen hat er dafür kassiert. Gefeiert wurde er von den Menschen. Viele kannten ihn. Eine hübsche Frau steht an seiner Seite. Träume konnte er sich erfüllen. Aber der Schatz im Himmel, der blieb fast leer. Britta ist dran, eine von vielen tausend Müttern, welche auf Erden lebten. Was gibt es schon über sie zu berichten? Unscheinbar, im Hintergrund, ein Leben gelebt für andere. In Demut und Bescheidenheit. Für ihre Kinder hat sie gesorgt, war eine fürsorgliche Mutter, trotz Schwierigkeiten und finanziellen Engpässen. Ihren Mann unterstützte sie. Den Nachbarn war sie eine Stärke in schwierigen Situationen. Sie motivierte sie, den Lebenskampf weiter zu kämpfen. Keine irdischen Schätze, aber die himmlische Schatztruhe war übervoll. Lesen wir zusammen Matthäus 19, Vers 30. Ich lade euch, eure Bibeln aufzuschlagen. Matthäus, Kapitel 19, Vers 30. Ich lese aus Matthäus 19, Vers 30. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Lasst mich eines vorwegnehmen. Diese Predigt gilt euch genauso, gilt mir genauso wie euch. Ich bin keinesfalls Experte in dieser Thematik. Wenn ich Dinge konkret anspreche, gelten sie vor allem zuerst mir und dann hoffentlich auch euch. Tod dem Ego, Christus lebt in mir. Ich möchte euch einladen, den Galaterbrief aufzuschlagen. Kapitel 2, Vers 20. In Galater 2, Vers 20 steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Von der Welt bist du gekommen, Jesus bist du begegnet, dein Leben hat sich 180 Grad gewendet. Das Alte ist gestorben, du bist eine neue Kreatur. Vielleicht bist du als Adventist aufgewachsen. Eine wirkliche Kehrtwende gibt es in deinem Leben nicht. Seit du geboren bist, haben deine Eltern dich im Körbchen zur Gemeinde getragen. Seit Geburt bist du mit Jesus unterwegs. Ist dein Ego gestorben? Kannst du auch sagen wie Paulus, dass nicht mehr du, sondern Christus in dir lebt? Vielleicht bist du eine Mischform dieser zwei Beispiele. Meine Lieben, dieser Tod des Egos, ist das von außen sichtbar? Ein Teil wird von der Umgebung wahrgenommen, ein großer Teil bleibt aber verborgen und geschieht im Innern des Herzens. Deshalb ist es so wichtig, sich mit dieser Thematik zu befassen. Jesus, er weiß genau, wie es in deinem Herzen aussieht. Ihm kannst du gar nichts vormachen. Tod dem Ego. Ego ist lateinisch und heißt Ich, Personalpronomen der ersten Person Einzahl. Wenn ich das Wort Ego in dieser Predigt verwende, meine ich damit Egozentrik, Ichsucht, Egoismus, Stolz, Hochmut und Selbstsucht. Das Prinzip des Universums, das Prinzip der dreieinigen Gottheit und aller Geschöpfe ist Liebe. Liebe braucht mindestens zwei. Liebe wird geschenkt und sucht das Wohl des anderen. Siehe 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Liebe ist immer freiwillig und kann nicht erzwungen werden. Das Ego ist der Feind der Liebe. Das Ego verherrlicht sich selbst, stößt den anderen hinweg und nimmt, saugt auf, absorbiert und konsumiert. Das Ego ist die Geburtsstätte aller Sünden. Das Prinzip des Egos widerspricht diametral dem Prinzip der Liebe. Als sündige Menschen sind wir zum Egoismus veranlagt. Er steckt in unseren Genen. Liebe müssen wir erlernen. Liebe kommt erst, wenn Gott uns auf unterschiedliche Weise begegnet. Die Folge dieser Begegnung kann eine Entscheidung sein für Gott. Das ist Bekehrung. Dort sagen wir dem Prinzip des Egos ab und übernehmen das Prinzip der Liebe in unser Leben. Es ist ein Prozess in unserem Innern zwischen dir und Jesus. Die meisten Menschen sind natürlich nicht offensichtliche Egoisten. Die cleveren Egoisten täuschen Liebe vor. Es bringt ihnen viel Ansehen und Anerkennung. Aber unter dem Strich wird diese Liebe dosiert und berechnet, dass das eigene Ego optimal ernährt wird. Also haben wir unter Ungläubigen als auch unter Gläubigen viele verschiedene Egoisten. Über den anderen zu urteilen, zu richten, das machen wir allzu oft. Auch ich mache das und Gott vergebe mir, denn es ist nicht korrekt. Das Einzige, was mit mir bleibt, ist mein eigenes Ich, mein Denken, mein Herz immer wieder zu durchforschen und zu überprüfen, ob ich das Prinzip der Liebe wirklich lebe oder ob ich nur so tue, als ob, in meinem Innersten aber, das Prinzip des Egos lebe. Ich möchte mit euch ein paar spannende Persönlichkeiten betrachten. Schlagen wir zusammen die Bibel auf im Buch Hesekiel, Kapitel 28, Vers 14. Hesekiel, Kapitel 28, Vers 14. Ich lese Hesekiel 28, Vers 14 und 15. Du warst ein gesalbter und schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an. Luzifer, der Gesalbte. Gesalbte ist übrigens dasselbe Wort wie das Wort für Messias, der Gesalbte. Luzifer, der Gesalbte und schützende Cherub. Die Bibel sagt, dass die Cherubim eine Art Engel sind, die sich in nächster Nähe zum Thron Gottes aufhalten. Luzifer ist direkt neben Gott. Man kann gar nicht näher bei Gott sein, wie Luzifer es ist. Gott, die Quelle der Liebe, die das ganze Universum bewässert. Immer wieder konnte Luzifer als erster von dieser Quelle, von diesem frischen Liebeswasser trinken. Vielleicht wünschen sich die anderen Engel oft auch so nahe bei Gott zu sein, wie Luzifer es war. Die Bibel sagt weiter im Vers 15, der zweite Teil, bis Sünde in dir gefunden wurde. Wie in aller Welt ist es möglich, dass in nächster Nähe zu Gott die Sünde geboren wird? Das kann doch wohl nicht sein. Lesen wir weiter im Vers 17. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Eine Parallelstelle ist Jesaja 14 und ich möchte dort auch noch zwei Texte lesen. Jesaja Kapitel 14, Vers 13 und 14. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Luzifer beginnt plötzlich statt Jesus sich selbst anzuschauen. Wie schön bin ich, wie weise bin ich, wow, bin ich ein Prachtkerl. Falls er dies bemerkt und ihm dann einfällt, dass Gott ihm dies alles geschenkt hat, dann ist dieser Gedankengang in Ordnung. Dann nämlich würde er demütig werden, seinen Schöpfer ansehen und ihm sagen, Jesus, mein Schöpfer, danke, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Danke für die Schönheit, die Weisheit und die Kraft. Anbetung, Lobpreis und Ehre sei dir. Ich möchte meine Gaben und Fähigkeiten gebrauchen, um das Prinzip der Liebe im ganzen Universum bekannt zu machen. Ich möchte ein lebendiges Zeugnis sein für dich. Dir verdanke ich alles. Leider aber spinnt der Glanzstern hier einen anderen Gedankengang. Wie schön bin ich, wie weise bin ich, wow, bin ich ein Prachtkerl, ich bin besser wie die anderen Engel. Eigentlich würde mir Ehre, Lobpreis und Anbetung gebühren. Dieser Jesus da, wieso sitzt er eigentlich auf seinem Thron, lässt sich den ganzen Tag nur anbeten? Vielleicht ist er ein Tyrann, vielleicht braucht er das, angebetet zu werden. Bestimmt hält er uns alle ganz klein, damit keiner aufmupft. Hier ist was faul. So wie es diesem Jesus zusteht, angebetet zu werden, genauso steht es mir zu, verehrt zu werden. Schau mich doch an, was für eine Maschine, was für ein Tier, was für ein Teufelskerl ich bin. Wir kennen den Rest der Geschichte. Es gibt Menschen, die bei ihrem Forschen über das Dasein der Sünde Dinge zu ergründen suchen, die Gott nie offenbart hat. Daher finden sie auch keine Lösung ihrer Schwierigkeiten. Es ist unmöglich, den Ursprung der Sünde zu erklären, sowie eine Begründung für ihr Dasein zu geben. Luzifer war äußerlich ganz nahe bei Gott, aber sein Inneres, ja sein Innerstes, entfernte sich mehr und mehr von dem Allmächtigen. So beschreibt es die Bibel. Obwohl wir uns das fast nicht vorstellen können, wissen wir, dass es passiert ist. Wie sieht es in deinem Leben aus? Kennst du auch solche Gedanken? Wow, was bin ich für ein Pfundskerl? Du stehst vor dem Spiegel und denkst, wow, was für ein Prachtexemplar bin ich doch. Durch gesunde Lebensweise, Sport und Krafttraining, was für ein Körper. Oder du bekommst dein Zeugnis und siehst deine Noten. Was für eine Intelligenz, wie clever bin ich. Vielleicht siehst du deinen Bankauszug und denkst, boah, wie reich bin ich. Wer hart arbeitet, der bekommt auch was. Oder wow, schau nur, meine Freundin, meinen Freund. Wow, schau mal meine Kinder an. Wow, schau mal, wie viel ich in der Gemeinde mache. Wie gut ich mich in der Bibel auskenne. Wow, wow, wow. Wer ist dieser König, der seine Krone beiseite legt? Wer ist dieser König, der behutsam auf seine Knie geht? Wer ist dieser König, der zu den Sanftmütigen kommt und die Schwachen aufrichtet? Wer ist dieser König? Es ist König Jesus. Wenn du wie Luzifer denkst, und ich denke, dass wir alle schon so gedacht haben, dann fall auf die Stelle, auf die Knie und danke Gott für das, was er dir geschenkt hat. Sag ihm, dass du ihn ganz fest liebst. Versprich ihm, deine Fähigkeiten zu gebrauchen, um ihn zu ehren und ein Segen für deine Mitmenschen zu sein. Ausgehende Streitpunkte waren die 10 Hörner des Tieres in Daniel 7. Die jüngere Partei, angeführt von Alonzo Jones und Elliot Wagner, meinte, dass das 10. Horn die Alemannen und nicht die Hunnen seien, wie es von der alten Garde jahrzehntelang gelehrt wurde. Der zweite Streitpunkt war das Gesetz im Galaterbrief. Die alte Garde um Uriah Smith und George Butler lehrten und meinten, dass es das Zeremonialgesetz sei. Die jüngere Garde aber kam mit dem Punkt, dass es sich hier doch um die 10 Gebote handle. Das war der Hintergrund des Konflikts dieser beiden Parteien. Wir möchten nicht weiter auf die theologischen Hintergründe eingehen, vielmehr auf die Art und Weise, wie dieser Konflikt geführt wurde. Über George Butler. Als er zu Beginn der Auseinandersetzung über den Galaterbrief merkte, dass er zu aggressiv war, schrieb er Ellen White, er wäre gern wie Jesus, weise, geduldig, freundlich, weichherzig und offen, jemand, der Gerechtigkeit und Fairness gegenüber allen liebt. Er klagte darüber, dass noch sehr viel menschliche Natur in mir ist und er sehr mit dem alten Menschen zu kämpfen hat. Er wünschte sich, seine alte Natur möge sterben, völlig sterben. Sein Leben nahm glücklicherweise eine Wende. Der neue George Butler sei nicht mehr derselbe Mann wie 1888, schrieb sie in einem Brief. Er sei körperlich und geistlich vollkommen gesund. Der Herr hat ihn auf die Probe gestellt, so wie er es mit Hiob und Mose getan hat. In ihm lebt jetzt ein anderer Geist als in früheren Jahren. Er hat zu Jesu Füßen seine Lektionen gelernt. Über Wagner wird uns berichtet, er hatte eingesehen, dass er zwar geglaubt habe, nur aus lauteren Motiven geschrieben zu haben, könnte jetzt aber deutlich erkennen, dass auch ein guter Teil persönliche Eitelkeit mit im Spiel gewesen ist. Auch bedauerte er, dass er dem Geist der Kritik und des Streites zu viel Raum gegeben habe. Die zwei Männer waren große adventistische Gottesmänner. Butler war Generalkonferenzpräsident, Wagner war Arzt und Evangelist. Beide waren sie begabte Prediger, Schriftsteller, Motivatoren und Organisatoren. Sie waren Gott und seinem Wort ganz nahe. Sehr wahrscheinlich kannten sie die Bibel viel besser, als wir sie kennen. Wahrscheinlich beteten sie auch viel mehr und viel intensiver wie wir. Wie kann es sein, dass solche Menschen derartige innerliche Probleme beschreiben? Sie müssen es doch zuallererst besser wissen und es besser umsetzen. Wie kann das sein? Schlagen wir die Bibel auf im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 3 bis 5. Philipper, Kapitel 2. Ich lese aus Philipper 2 die Verse 3 bis 5. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das Schlimmste und Schmerzlichste ist der Mangel an Liebe und gegenseitiger Anteilnahme. Satans erfolgreiches Werk war es, die Liebe Christi aus unserem Herzen herauszuhalten. Was wir brauchen, ist die Liebe Christi. Gott über alles zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Wenn diese Liebe in uns wohnt, wird es einen Zusammenbruch geben, so wie die Mauern Jerichos vor den Israeliten einstürzten. George Knight, der Schreiber des Buches »Wenn Heilige sich streiten«, beschreibt seine persönliche Erfahrung wie folgt. »Je mehr ich mich um Vollkommenheit bemühte, umso egozentrischer wurde ich«, umso strenger urteilte ich über die anderen, die anderer Meinung waren als ich. Mit anderen Worten, ich litt an der Krankheit, die Ellen White den Geist von Minneapolis nannte. Je eifriger ich versuchte, vollkommen zu werden, umso unvollkommener wurde ich. Diese Krise der Adventgemeinde spielt bis heute eine Rolle. Der Weg zu Jesus Christus ist schmal, aber er führt zum Ziel. Das Phänomen alte Garde gegen junge Garde, Traditionalisten gegen Progressive, Konservative gegen Liberale, kennt ihr wohl alle. Wer liebgewonnene Traditionen über biblische Wahrheiten und die Liebe Jesu stellt, wird immer mehr zum selbstgerechten und egozentrischen Pharisäer, der abschätzig auf die anderen herabschaut. Er wird den rechten Abhang hinunterfallen. Wer aber die Liebe überbetont, es mit der Wahrheit und dem Gehorsam nicht so wichtig nimmt, Gott immer mehr nur als guten Kumpel und alles vergebenden und liebenden Opa betrachtet, wird die linke Klippe hinabstürzen. Der Weg Jesu führt durch die Mitte. Jesus ist ausgeglichen. Wer Jesus im Auge behält, kommt ans Ziel. Wer ist dieser König? Der Knecht aller Menschen. Wer ist dieser König mit den Händen eines Zimmermanns? Wer ist dieser König, der die Unreinen berührt und stirbt, um sie zu erlösen? Wer ist dieser König? Es ist König Jesus. Leidest du auch an der Krankheit von Minneapolis? Wo nimmst du dich und deine Vorlieben zu wichtig, statt zu überlegen, was deiner Mitschwester und deinem Mitbruder gut tun würde? Petrus war von Natur aus ein Leiter. Leitfiguren sind oft hitzköpfig und impulsiv. Wenn Menschen ihrer Leitung folgen, zu ihnen aufschauen und sie bewundern, beflügelt das allzu leicht ihren Stolz. Petrus war angesehen im Jüngerkreis. Mit der Zeit entwickelte er sogar seine eigenen Vorstellungen, wie diese Mission mit diesem Jesus abzulaufen hätte. Lesen wir in Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16, Vers 21 bis 23. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und dann am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Als der Hahn krähte, war Petrus' Ego am Boden zerstört. Sein Selbstvertrauen brach in sich zusammen, sein Stolz bröckelte. Aber sein Glaube nahm keinen Schaden. Durch sein eigenes Leid lernte Petrus mitfühlend, freundlich zu sein, die anderen zu trösten. Der wahre Leiter liebt die Menschen, die er führt, und dient ihnen. Und weil der Heilige Geist in Petrus wirkte, wurde er zu einem wichtigen Anführer der frühen Gemeinde. Bin ich, bist du eine Führungspersönlichkeit, die manchmal das Ziel geradlinig anläuft und dabei die Menschen um sich herum vergisst? Dann lerne von Petrus. Die Liebe Jesu und die Kraft des Heiligen Geistes können verändern. Gehen wir zu einem anderen Jünger. Mit der Aufnahme in Jesu Jüngerkreis bekam Judas die Gelegenheit, die selbstlose Liebe Jesu kennenzulernen. Öffnete er Jesus sein Herz, dann würde die göttliche Gnade das Ego aus seinem Herzen verbannen. Und Judas würde ein Bürger im Reiche Gottes werden. Judas hatte sein Leben der Nachfolge Jesu gewidmet, aber nie sein Herz. Der Kampf von Gut und Böse tobte in Judas. Leider siegten egoistisches Gewinndenken, weltliche Ambitionen und Habgier. Ihm war es wichtig, was er für sich herausholen konnte. Auch Judas hatte seine fixe Vorstellung, wie die Mission mit diesem Jesus abzulaufen hatte. Wir kennen sein tragisches Ende. Es tat ihm nicht leid, weil er sich gegen Christus gestellt hatte, sondern weil seine Sünde ihn nicht, wie er hofft, zufriedenstellte. Er wollte Jesus zwingen, endlich das Königtum zu ergreifen, die Römer zu verjagen und ihm einen Posten in seinem Kabinett zu geben. Sein Herz war voller Zorn, weil Jesus sich nicht so verhalten hatte, wie er sich das selbst vorgestellt hatte und seine egoistischen Bedürfnisse nicht gestillt wurden. Leider suchte er nicht die Vergebung Gottes. Er bat weder um Gnade noch um Befreiung vom Teufel. Stattdessen versuchte er, sein Gewissen durch Selbstmord zum Schweigen zu bringen. Er ignorierte das Licht, das er jahrelang an seiner Seite hatte, und manövrierte sich selbst in die ewige Finsternis. Es zeigt, dass man Jesus so nahe sein kann und dennoch von der Sünde völlig verhärtet wird. Das Leben von Judas soll eine Warnung sein in allen Zeiten für Oberflächlichkeit und Heuchelei. Viele Christen führen ein Doppelleben. Wo bist du? Wo bin ich in der Gefahr, zweigleisig zu fahren? Auf der einen Seite der Glaube, Jesus und sein Plan mit meinem Leben. Auf der anderen Seite mein Ego, meine Schönheit, meine Weisheit und mein Geld. Es ist gefährlich, Sünde in seinem Glaubensleben zu hegen und zu pflegen. Denn im entscheidenden Moment kann sie dich das ewige Leben kosten. Petrus und Judas waren Egozentriker. Viele ihrer Taten von Selbstsucht bestimmt. Beide befanden sich durch den Tod Jesu in einem Tief. Petrus bereute und zerbrach an Christus und ließ es zu, dass Jesus ganz Herr in seinem Leben wurde. Judas zerbrach an sich selbst und wurde von Jesus zermalmt. Wer ist dieser König, der seine Krone beiseite legt? Wer ist dieser König, der behutsam auf seine Knie geht? Wer ist dieser König, der zu den Sanftmütigen kommt und die Schwachen aufrichtet? Wer ist dieser König? Es ist König Jesus. Eines möchte ich hier klarstellen: Verwechselt nicht Egoismus mit gesundem Selbstwert. Wie viele Leute ein Problem haben mit einem zu großen Ego, so leiden andere an Minderwertigkeitskomplexen. Auch hier brauchen wir eine gesunde Mitte. Gott hat uns das Leben geschenkt. Die Schöpfung wurde darauf ausgerichtet, uns glücklich zu machen. Wir dürfen essen, trinken, heiraten und fröhlich sein. Daran ist nichts falsch. Wir sind Gottes Kinder, wir sind Königskinder, wir sind wertvoll in den Augen Gottes. Satan versucht auch hier, uns beidseitig vom Weg abzubringen. Die einen haben zu großen Stolz, und über das haben wir jetzt viel gesprochen. Die anderen haben ein mangelndes Selbstwertgefühl, was auch wieder eine ganze Predigt-Vortragsreihe werden könnte. Da Hochmut und Stolz oft im Innersten sind und andere Menschen das oft nicht bemerken, werden wir auch vielleicht in diesen Bereichen relativ selten korrigiert oder ermahnt. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass wir uns immer wieder selbst überprüfen, über die Bücher gehen. Ich habe ein paar praktische Tipps von C.S. Lewis in seinem Buch Pardon, ich bin Christ auf den Seiten 112 bis 119 gefunden. Nach Auffassung der großen Kirchenväter ist der Hochmut, der Stolz die schlimmste aller Sünden, das Böse an sich, sexuelle Freiheit, Jähzorn, Habgier und Trunksucht und Ähnliches sind im Vergleich nur Mückenstiche. Der Stolz brachte Luzifer zu Fall, der Stolz ist die Quelle aller Sünden, er ist der Ausdruck völliger Gottesferne. Der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als ein anderer. Er ist das Vergnügen, anderen überlegen zu sein. Der Hochmut verlangt nach Wettbewerb und kennt darum keine Grenzen. Unter betrunkenen oder sexuell freizügigen Leuten finden wir Geselligkeit, Scherz und Kameradschaft. Der Hochmut dagegen kennt nur Feindschaft. Er ist Feindschaft. Feindschaft nicht nur zwischen Menschen, sondern Feindschaft gegen Gott. Denn Hochmut ist nichts anderes als geistiger Krebs. Er zerstört den letzten Keim von Liebe. In Gott begegnen wir etwas, das uns in jeder Hinsicht unendlich überlegen ist. Solange wir in unserem Hochmut verharren, können wir Gott nicht erkennen. Der Hochmütige schaut immer auf Menschen und Dinge herab, aber solange wir herabschauen, können wir nicht sehen, was über uns ist. Will man feststellen, wie hochmütig man selbst ist, so muss man sich nur fragen, wie sehr kränkt es mich, wenn andere mich abweisen, mich übergehen, sich selber vordrängen. Immer wenn wir das Gefühl haben, unsere Frömmigkeit mache uns zu guten, nein, zu besseren Menschen als die anderen, so können wir sicher sein, dass nicht Gott, sondern der Teufel dahinter steckt. Jedem, der demütig werden möchte, kann ich Folgendes raten, schreibt C.S. Lewis. Der erste Schritt besteht darin zu erkennen, dass wir stolz und hochmütig sind. Das ist bereits ein großer Schritt. Aber wenn wir ihn nicht tun, kommen wir nicht weiter. Wer von sich meint, er sei nicht stolz, der beweist nur, dass er es tatsächlich ist. Schlagen wir die Bibel auf in Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9 ab Vers 33. Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Vor 2 Wochen war meine Promotionsfeier. Endlich erhielt ich meinen Doktortitel. Endlich bin ich am Ende meiner weltlichen Karriere angelangt. Ich bin eine Maschine. Hört mal, was die Leute sagen. Christoph, du bist ein guter Zahnarzt. Christoph, du spielst so gut Klavier. Christoph, du bist sportlich. Du bist ein guter Redner. Du wärst ein guter Prediger. Christoph, du siehst gut aus, bist toll angezogen, wenigstens am Sabbat. Christoph, du warst ein guter Adva-Leiter, es war immer so toll mit dir. Christoph, Christoph, Christoph. Ja, was bin ich für ein Prachtexemplar? Warum betet ihr mich eigentlich nicht an? Falsch, falsch, falsch. Irrtum, 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 SOS. Kennt ihr das auch? Oder gar nicht? Ich habe gesagt, dass die Predigt zuerst für mich ist. Bei solchen Gedanken falle blitzschnell auf die Knie, bitte Gott um Vergebung und danke ihm für das, was er dir geschenkt hat. Alle Talente, Fähigkeiten und Gaben sind von ihm. Wenn er dir den Lebensodem entzieht, bist du nichts weiter als 60 bis 80 Kilogramm Erde, 2 Schubkarren voll Dreck. Ohne Gott bist du nichts. Danke ihm für alles, was er dir gegeben hat. Leb ihm zur Ehre. Sei ein Diener. Das wird dich glücklich machen. Wisst ihr, wem ich meine Doktorarbeit gewidmet habe? Zuerst dachte ich, ja, wie alle anderen werde ich die Doktorarbeit meinen Eltern widmen. Und dann kam mir plötzlich die Idee, eigentlich gebührt es nur einem, dass man sie ihm widmet. Auf der dritten Seite steht, meinem Herrn Jesus Christus gewidmet. Und es soll mich immer wenn ich die Arbeit hervornehme und denke, boah, nicht schlecht, soll es mich daran erinnern, dass ich es ihm verdanke und keinem anderen. Wer ist dieser König, der Knecht aller Menschen? Wer ist dieser König mit den Händen eines Zimmermanns? Wer ist dieser König, der die Unreinen berührt und stirbt, um sie zu erlösen? Wer ist dieser König? Es ist König Jesus, der voller Demut den strahlenden Thron des Himmels und die Höfe voller Lobpreis verließ, um ein Diener der Gnade zu sein, indem er seine Herrlichkeit gegen Schatten und Ängste tauschte, wusch er die Füße der Welt mit seinen Tränen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Bist auch du allzu oft von deinem Ego beherrscht als von Jesus Christus? Ist es auch in deinem Leben Zeit, dass dein Ego endgültig stirbt und Christus in dir lebt? Ob du diese Entscheidung heute das erste Mal triffst, ob du sie bereits getroffen hast und wieder vom Weg abgekommen bist, spielt keine Rolle. Vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs und du möchtest diese Entscheidung heute erneuern. Beerdige dein Ego jeden Tag neu und lass Jesus jeden Tag Herr sein über dein Leben. Lerne von Petrus, von George Butler, möge es dir nicht so geschehen wie Luzifer oder Judas, die in nächster Nähe zu Jesus verloren gingen. Suche die persönliche Beziehung zu deinem Schöpfer und Erlöser Jesus Christus. Lerne von seiner Liebe. Lass dich nicht vom Prinzip des Egos täuschen. Wer sich nur um sich selber dreht, der wird nicht glücklich werden. Was die Welt uns lernen will, ist eine Lüge. Liebe Gott und deine Mitmenschen. Darauf basiert das Prinzip des Glücks in unserem Universum. Und es wird dir heute, morgen und in alle Ewigkeit Freude bereiten und Frieden schenken. Amen. Wir werden jetzt ein Lied hören, aus dem ich immer wieder zitiert habe. Ich hoffe, man kann es lesen. Nach dem Lied möchte ich, dass wir eine Minute ganz stille sind. Und ich mache nicht einen offiziellen Aufruf, aber ich bitte euch, dass ihr in euch geht, euer Herz durchforscht und vielleicht heute eine Entscheidung trefft für Jesus, für sein Prinzip der Liebe. Beerdigt heute und jeden Tag neu euer Ego. Christus möge in euch leben. König Jesus, danke, dass du auf die Erde gekommen bist. Du hast dein Königtum abgelegt und wurdest ein Knecht der Menschen. Du bist sichtbar und fassbar auf diese Welt gekommen, um das Prinzip der Liebe, das Prinzip des Universums auf dieser verlorenen Welt den Menschen zu zeigen. Gott ist uns begegnet. Du weißt, dass wir alle veranlagt sind zum Egoismus. Du weißt, was für ein Kampf immer wieder in uns tobt. Das Ego gegen die Liebe. Danke für diese Beispiele, die uns gegeben wurden, zur Hoffnung, aber auch zur Warnung. Es ist unglaublich, dass Menschen so nahe bei dir waren und trotzdem verloren gingen. Herr, die meisten von uns sind auch in deiner Nähe. Aber auch hier ist die Gefahr des Egoismus trotzdem vorhanden. Wir möchten heute vor dich treten und du weißt, wer persönlich in seinem innersten Innern jetzt eine Entscheidung für dich getroffen hat. Du weißt, wer heute sein Ego definitiv beerdigen will und du in ihm leben sollst. Herr, du weißt, wer noch nicht so weit ist. Du weißt, wer noch kämpft, wer streitet, wer nicht weiß, wohin. Ich möchte dich bitten, dass du uns allen hilfst, diese Entscheidung immer wieder neu zu treffen. Nicht ich soll in mir leben, sondern du, Christus, sollst in mir leben. Segne diese Entscheidung, diesen Tag, diese Menschen und dieses Jahwe. Dir sei Ehre, Lobpreis und Ruhm. In deinem Namen, Herr Jesus, bete ich. Amen.